Deutschlandfunk, Büchermarkt.
In den letzten Tagen konnte man staunen. Es gab eine heiße Nachrichtenware und die hieß Rilke.
Sandra Richter, Direktorin des Deutschen Literaturarchivs in Marbach. Sie spielt an auf einen in der Literaturwelt mit Spannung erwarteten Termin. Heute wurde dem Archiv in Berlin der Rainer Maria Rilke Nachlass Gernsbach übergeben. Seit dem Tod Rilkes 1926 war er im Besitz der Familie, zog einige Male um, lagerte zuletzt im badischen Gernsbach im Wohnhaus der Familie Sieber-Rilke. Forschende konnten einzelne Dokumente auf Anfrage einsehen, aber den Gesamtbestand kannten nur die Rilke-Erben. Das wird sich nun ändern. Das Marbacher Literaturarchiv konnte den Nachlass mit Hilfe privater und öffentlicher Stiftungen zu einem nicht genannten Betrag erwerben. Es handelt sich um allein 10.000 Manuskripte, dazu Briefe, Notizbücher, Zeichnungen, Rilkes Bibliothek. Darunter auch Gedichte.
Warum hat Rilke diese Gedichte nicht veröffentlicht? Die sind alle unveröffentlicht. Wahrscheinlich, weil er sie später nicht mehr gut fand. Trotzdem waren die sicher ganz wichtig für ihn, denn er hat hier geübt. Er hat geübt, mit der Sprache umzugehen, denn Sprache war sein Instrument.
Sagt Ulrich von Bülow vom Deutschen Literaturarchiv Marbach. Ich konnte kurz vor der Sendung mit Christoph König sprechen, Leiter der Rilke-Forschungsstelle an der Universität Osnabrück. Er arbeitet gerade an einer kritischen Rilke-Gesamtausgabe. Meine erste Frage war, Herr König, von einem Jahrhunderterwerb war heute die Rede. Ist dieser Superlativ angemessen?
Der Superlativ ist doppelt angemessen. Also zunächst handelt es sich um einen der größten und bekanntesten Autoren deutscher Sprache weltweit. Rilke wird neben Kafka und Goethe zu stellen sein. Ein nicht nur deutscher, sondern ein europäischer Dichter mit einem beeindruckenden lyrischen Werk und Prosa-Texten. Und es ist ein bedeutender Moment für die Nachlasssituation und weiterhin für die Rilke-Forschung und das Publikum, das an Rilke interessiert ist. Wie Sie sagten, ist der Nachlass seit fast 100 Jahren nicht systematisch zugänglich gewesen.
Was wissen Sie, Herr König, denn jetzt überhaupt schon über diese Dokumente? Man konnte ja immer nur einzelne auf Anfrage einsehen.
Der Nachlass wird im Grunde genommen kontinuierlich seit etwa 100 Jahren benutzt. Einer der bedeutendsten Rilke-Philologen, Ernst Zinn, hat das etwa tun können. Und über diese laufende Benutzung wissen wir in etwa, was im Nachlass enthalten ist. Wenn man das von der Typologie des Materials her betrachtet, sind es Briefe an Rilke vor allem. Es ist eine große Bibliothek mit Büchern, die Rilke kommentiert und angestrichen hat. Es ist eine große Sammlung von Notiz- und Taschenbüchern und es sind natürlich Manuskripte und Vorstufen zu diesen Manuskripten, vorzüglich auch der großen Gedichte wie etwa die Duinese-Elegien.
Welcher Rilke wird jetzt zum Vorschein kommen, hat Sandra Richter vom Marbacher Literaturarchiv heute gefragt. Was denken Sie?
Also ich denke, dass man tatsächlich einen Rilke verstärkt zu sehen bekommt, wie man ihn bisher nicht sehen konnte und auch nicht sehen wollte. Wer genau las, konnte schon sehen, dass Rilke in einer wunderbaren Art sprachskeptisch, sprachschöpferisch, den Alltag der Menschen einbeziehend gearbeitet hat. Aber nun kommt noch etwas hinzu, was man in Einzelfällen auch schon studieren konnte, nämlich die Beobachtung, wie Rilke es gemacht hat. Seine Kreativität wird also in diesem doppelten Sinn, was die innere Dynamik der Werke anbelangt und was die Genese der Handschriften anbelangt, zum einen entzaubert und er gewinnt seine ihm angemessene Aura wieder zurück.
Aus Ihnen spricht jetzt der Rilke-Forscher, natürlich, Herr König, aber nun stand ja Rilke auch in regem Austausch mit der Kunst- und Kulturwelt seiner Zeit. Also reicht das, was da nun an neu zugänglichen Dokumenten vorliegt, vielleicht auch über Rilke hinaus und beeinflusst unsere Sicht auf die Moderne ganz allgemein?
Man bekommt einen neuen Blick auf die Moderne, insofern als man sieht, aus welchen Quellen die Moderne schöpfen konnte. Wir kennen aus der großen Edition von Hugo von Hofmannsthal, wie stark die Autoren in ihrer Kultur verankert waren, die geradezu repräsentieren wollten. Bei Rilke ist es insofern besonders, und das haben seine Zeitgenossen auch immer beobachtet, er liest viel, aber er nimmt Abstand. Er kommentiert, er distanziert sich davon und verbirgt, enigmatisiert die Quellen in seinen Gedichten. Und diese Enigmatisierung kann man nun ans Licht bringen und auf diese Weise auch nicht nur die Gedichte selbst, sondern auch die Moderne insgesamt schärfer und mit Verstand durchdringen.
Es sind ja nicht nur Manuskripte von Rilke selbst, sondern auch über 400 Bände seiner Bibliothek. Da geht es also nicht um die, mit denen er in Austausch stand, sondern was er gelesen hat. Bände mit ganz vielen Anmerkungen, auch mit Blütenblättern drin, die Rilke gepresst hat. Was kann man daraus über Rilke erfahren?
Man kann sehen, auf welche Weise Rilke gelesen hat. Rilke hat nicht versucht, eine große Bildungskultur zu repräsentieren, sondern er hat Autoren gesucht, die er als Vorläufer seiner speziellen, im Symbolismus mitgeprägten Dichtung sehen konnte. Zum Beispiel, es gibt von Goethe ein Singspiel, Pandora, das hat er als das größte Werk Goethes betrachtet. Das aber insgesamt, wenn man auf Goethe blickt, nur scheinbar ein Nebenwerk ist. Für ihn war es ein Punkt, an dem er anknüpfen konnte. Und so wird also diese Bibliothek auf eine bestimmte Weise die poetische Auswahl, die Rilke in der Tradition getroffen hat, sichtbar.
Jetzt hat Ulrich von Bülow, Leiter der Abteilung Archiv in Marbach, heute gesagt, allein die Notizbücher von Rilke werden noch viele, viele Forscher viele, viele Jahrzehnte lang beschäftigen. Wann wird dieser Nachlass überhaupt erschlossen und wissenschaftlich ausgewertet sein?
Also der Nachlass ist von der Familie immer schon zur Verfügung gestellt gewesen, wenn auch nicht systematisch. Er ist also bis zu einem gewissen Grade auch erschlossen und geordnet. Was das Erschließen auf der inhaltlichen Seite anbelangt, also wen hat er getroffen, das wird da vermerkt, welche Bücher hat er gelesen, wie stehen die Briefentwürfe zu den Briefen, die dann abgeschickt worden sind. Das ist tatsächlich eine Aufgabe, die Forschergenerationen noch in Anspruch nehmen wird.
Sie selbst, Herr König, arbeiten ja gerade zusammen mit Theden van Walmoden an einer Rilke-Gesamtausgabe, die bei Waldstein erscheinen soll, der erste Band schon nächstes Jahr. Was bedeutet jetzt die Veröffentlichung dieses umfangreichen Nachlasses für Ihre eigene Arbeit? Müssen Sie nochmal neu anfangen?
Nein, also wir freuen uns enorm über diese lang erwartete Zugänglichkeit des Nachlasses. Uns war der Nachlass bis in eine große Detailtiefe sekundär schon zugänglich, indem wir die Recherchen der Forscher, die in Gernsbach jahrzehntelang aus- und eingingen, studiert haben. Also wir können nun von einer, wie ich es genannt habe, zweiten Herausgeberschaft zu einer richtigen Herausgeberschaft vorangehen, indem wir nun überprüfen, was wir in einer indirekten Weise schon sehen konnten.
Christoph König war das, Leiter der Rilke-Forschungsstelle an der Universität Osnabrück, über die Bedeutung des Rilke-Nachlasses, der heute dem Marbacher Literaturarchiv übergeben wurde.